Werbung.
Sommer, Sonne und, genau, ganz viel Sonnenschein. Aber den gibt's nicht nur im Sommer, sondern der letzte Frühling war laut deutschem Wetterdienst der drittsonnigste seit 1951. Bei so viel Sonnenschein liegt auch an immer mehr Tagen der Preis an der Strombörse unter 0 Euro. Von dieser starken Solarstromproduktion profitieren direkt Haushalte mit einem flexiblen oder einem dynamischen Stromtarif. Je mehr Ökoenergie im Netz ist, umso günstiger ist es tendenziell für diese Haushalte. Solche flexiblen und dynamischen Stromtarife bekommt ihr in höchster Ökoqualität beim Ökoenergieversorger Polarstern. Polarsterns Tarife sind zertifiziert vom strengen Grüner Stromlabel. So könnt ihr sicher sein, dass Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde die Energiewende unterstützt. In Deutschland investiert Polarstern in den Bau von PV-Anlagen auf Mehrparteiengebäuden und in Ländern des globalen Südens wie Madagaskar errichtet Polarstern ganze Solarstromnetze für Kleinstädte. Und diese dezentrale Energiewende bewirkt so viel. Mit erneuerbaren Energien entstehen Chancen für die Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und für eine nachhaltige Entwicklung insgesamt. Das ist gut für uns und für die Generationen nach uns. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung.
Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Juli 2025 mit
einem autokratischen Nachtrag,
einer skurrilen Nachricht,
bösem Bluetooth,
der Ukraine,
einer Staatsgründung,
Schamschaft zu Thailand,
neuem vom Klima,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein.
Da fange ich mit meinem Nachtrag an. Ich hatte es ja neulich mit so einer Linkliste, was kann man denn alles machen für den Fall, dass die Autokratie droht, nicht? Und da hat Hörer Stefan in den Kommentaren noch was nachgetragen, und zwar das Anti-Autokratie-Handbuch, ein Leitfaden für Forschende zum Umgang mit demokratischem Rückschritt. Erschienen ist das Ganze beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und die Selbstbeschreibung heißt: Der Leitfaden bietet eine fundierte Orientierung für Forschende, die in ihrer Arbeit mit demokratischem Rückschritt konfrontiert sind. Er analysiert autokratische Strategien entlang eines bekannten Musters, den drei Ps: Populismus, Polarisierung und Postwahrheit. Link dazu ist in den Shownotes, ist zum Runterladen und Ausdrucken.
Cool. Ich habe eine skurrile Nachricht mitgebracht, wie immer. Ich habe sonst nicht viele Nachrichten mitgebracht heute, weil ich heute 3 Stunden bei einem Arzt verbracht habe. Ungeplant. Deswegen habe ich nur so ein bisschen was. Aber für die skurrile Nachricht und für die gute Nachricht reicht es immer. Das ist wichtig für die Moral.
Den Rest reg ich mich dann auf, einfach über alles.
Ja,
obwohl,
genau.
Nee, habe ich gar nicht so viel.
Also die Nachricht lautete, ich zitiere: USA züchten Milliardenfliegen und werfen sie aus Flugzeugen, um fleischfressende Maden zu bekämpfen.
Amikäfer.
Achtung an alle, die empfindlich sind, es wird eklig. Es gibt eine Fliege, die heißt The New World Screwworm Fly, also zu Deutsch etwa die Schraubwurmfliege. Und die pflegt, ihre Eier in die Wunden von Tieren zu legen, also auch Menschen. Soweit so eklig. Und das Problem sind, dass die Larven dieser Fliege Fleisch fressen. Also, sie werden in Wunden gelegt, sie fressen Fleisch. Und falls noch irgendjemand Stoff für Albträume oder Horrorfilme braucht, diese Larven sind wirklich in der Lage, ganze Rinder zu töten.
Wow.
Ja, brauchen dafür zwar eine ganze Weile, also irgendwie ein Befall braucht 2 Wochen, um ein Rind zu töten, aber es ist nicht unmöglich. Und die schlechte Nachricht war, dass Ende 2024 eine neue Plage von diesen Fliegen in Südmexiko festgestellt wurde. So. Und deswegen gibt es jetzt die erstmal ungewöhnlich klingende Lösung. Die USA bringen noch mehr von diesen Fliegen mit Flugzeugen raus, um die Maden zu bekämpfen, um die Fliegen zu bekämpfen. Klingt komisch.
Ich warte noch.
Ja, der Trick ist der, es sind nur männliche Fliegen, die sie extra gezüchtet haben. Und diese männlichen Fliegen sind alle steril.
So. Ah.
Und die bringt man jetzt also mit Flugzeugen dahin, wo die Plage gerade ist, schüttet die in die Luft und dann passiert Folgendes. Diese sterilen, gezüchteten männlichen Fliegen paaren sich dann mit den wilden Weibchen. Und die Eier werden bei der Paarung ja nicht befruchtet. Logisch. So, und der Clou ist, dass die Weibchen bei dieser Fliegenart sich nur ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben paaren. Und dieses eine Mal ist dann sozusagen...
Ja, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ne? Mal gucken, was so, also so große Eingriffe in Ökosysteme haben ja manchmal auch, neigen ja dazu, nicht immer die gewünschte Lösung oder nicht immer das gewünschte Ergebnis zu bringen.
Unintendierte Effekte. Tatsächlich wurde das schon mal gemacht in den 1960er, 1970er Jahren. Da gab es auch schon mal so eine Schraubwurmfliegenplage und da hat man dann insgesamt 94 Milliarden männliche Fliegen ausgesetzt. Ich wiederhole die Zahl, 94 Milliarden männliche Fliegen und tatsächlich hat es geklappt. Also tatsächlich hat es dann funktioniert und es ist wohl die ökologischste Art, um das Zeug auszurotten. Alles andere sind dann halt Insektizide, die du in sehr großen Mengen irgendwo ausschütten müsstest.
Billions and billions and billions of flies, beautiful flies.
Ja, und in Panama, das fand ich noch so eine ganz witzige Info, wie heißt das, ein Fun Fact. In Panama gibt es eine Fabrik, die bis zu 117 Millionen Fliegen pro Woche produzieren kann.
Eine Fliegenfabrik.
Eine Fliegenfabrik.
Muss man auch erstmal drauf kommen. Ne?
Das Ziel ist...
Nicht auf der Bingo-Karte, nee, Fliegenfabrik. Nee.
Das Ziel sind, bis zu 400 Millionen Fliegen pro Woche zu produzieren. Deswegen gibt es bald in Südmexiko noch eine Fabrik. Ja.
Ja, noch eine Fliegenfabrik. Mhm. Als ich eben Amikäfer sagte, es gab in der DDR in den 1950er Jahren eine Verschwörungstheorie. Und zwar gab es eine Kartoffelkäferplage damals in der DDR. Mhm. Und weil auch in den 1950er Jahren die DDR tendenziell nicht wirklich in der Lage war, sich um ihren Kram zu kümmern, aus anderen Gründen als später, aber trotzdem, haben sie von ganz oben die Verschwörungstheorie verbreiten lassen, dass die Amerikaner diese Kartoffelkäfer mit Flugzeugen abgeworfen hätten, um den erfolgreichen Aufbau des Sozialismus damit zu schädigen, nachhaltig, also um die Leute hungern zu lassen und sowas. Gab es witzigerweise gerade vor einer Woche oder zwei Wochen ein Zeitzeichen, das ist so ein kurzes historisches Feature vom Westdeutschen Rundfunk. Ich tue das mal in die Shownotes. Finde ich sehr witzig. Also auch die O-Töne damals und die, naja, weil irgendjemand ich habe ein amerikanisches Flugzeug über einem Feld gesehen, auf dem Kartoffelkäfer sind. Da muss ja ein Zusammenhang sein, dass der Ami, und tatsächlich hießen die Dinger damals im Volksmund Ami-Käfer.
Ach, guck.
Es gibt ein Sicherheitsproblem, es ist jetzt ein IT-Thema, es gibt ein Sicherheitsproblem in Bluetooth-Kopfhörern. Und zwar ist es so, dass in einem Chip eines taiwanesischen Herstellers von Chips, die man in Bluetooth-Kopfhörer einsetzt, da haben IT-Sicherheitsleute mehrere Lücken gefunden. Dadurch werden die Kopfhörer zu Abhörgeräten.
Oh.
Und außerdem können die Leute, die diese Kopfhörer sich bemächtigen oder wie man das dann nennt, wenn die da Zugriff drauf haben, unmittelbar diese ganzen Assistenten, die auf den Telefonen haben, steuern. Also Siri, Gemini und sowas.
Scheiße.
Und zwar ohne das Handy in der Hand zu haben. Es reicht also praktisch, diese 10 Bluetooth-Meter oder wie viel das ist, entfernt zu sein von solchen Kopfhörern. Und damit kann ich dann deinem Telefon sagen, dass es, weiß ich nicht, mir eine E-Mail schicken soll, in der du die Scheidung ankündigst oder irgendwie sowas. Dieser Chip-Hersteller hat Anfang Juni die Lücken gepatcht. Das Problem ist aber, dass diese Patches nicht notwendigerweise bei den Usern ankommen, weil wer updatet schon seine Bluetooth-Kopfhörer? Ich glaube, die Apple AirPods machen das automatisch. Ich bin aber sogar da nicht hundertprozentig sicher. Es kommt halt nicht so an wie ein normales Update am Rechner, wo dann nachts irgendwie das Update eingespielt wird oder das Ding wenigstens mal blinkt oder sowas. Das heißt, es kann sein, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, mit Bluetooth-Kopfhörern rumrennen, die prinzipiell ich sag mal, offen stehen wie ein Scheunentor, weil das ist, ich finde, wenn du Siri, meiner Siri sagen kannst, was sie tun soll, ohne dass ich es mitkriege, weil das Telefon in meiner Tasche ist oder sowas, das ist ein Scheunentor. So, jetzt kommen die Namen der Hersteller, bei denen sie sich sicher sind. Also ich zähle jetzt nicht jedes einzelne Modell auf, sondern wirklich nur die Namen der Firmen, damit jede und jeder sich mal überlegen kann, habe ich so ein Ding in der Tasche, sollte ich mich vielleicht mal darum kümmern, wo ich so ein Update herkriege. Die Updates kommen von den Firmen, die die Kopfhörer hergestellt haben. Also die müssen das durchreichen, diese Patches der taiwanesischen Firma. Also, sicher nachgewiesen haben sie es bei Kopfhörern von Beyerdynamic, Bose, Iris Max, Jabra, JBL, JLab oder JLab heißt es wahrscheinlich, Marshall, Moore Labs, Sony und Teufel. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Firmen, bei denen sie sicher sind, bei denen sie diese Chips gefunden haben und den Hack haben nachvollziehen können. Problem darüber hinaus ist, niemand weiß so recht, in welchen Kopfhörern alles diese Chips verbaut worden sind, weil die auch an Reseller gehen. Also die Herstellerfirma verkauft die dann irgendwie als Schüttware an irgendwelche Weiterverkäufer und damit verliert sich dann mehr oder weniger die Spur. Genaue Modellbezeichnungen, die sie getestet haben, die findet man im Paper. Also sie haben ein Paper veröffentlicht und das Paper, das finden wir in den Shownotes.
Jui.
Ah ja, du hattest ja sonst nichts zu erzählen. Dann mach ich einfach weiter. Achso.
Eine Nachricht habe ich selber auch noch mitgebracht. Okay. Und zwar der Blick in die Ukraine. Also paar Ukraine-Nachrichten diese Woche, die insgesamt, muss man leider sagen, im Gegensatz zur letzten Woche, wo es ja sogar die gute Nachricht war. Also ich hatte ja die Ukraine letzte Woche als die gute Nachricht dabei. Diese Woche leider nicht. Und das liegt vor allem an den USA und an der Frage, ob die USA die Ukraine eigentlich weiter unterstützen werden. Die kurze Antwort lautet nein. Es gab ja so Meldungen, deswegen jetzt Iran und Israel und weil die USA sich ja in diesen Krieg mit hineinbegeben haben, die Unterstützung für die Ukraine zurückgefahren werden müsste. Es gab ein sogenanntes Pentagon Review. Die haben einfach mal geguckt, wie viel Militärbestände haben wir eigentlich gerade noch. Und wie war das Zitat? Kritisch niedrig ist der Bestand in den USA bei bestimmten Waffensystemen. Und Nico Lange, den ich sehr schätze, weil der immer sehr klar und deutlich sagt, was gerade los ist und auch immer sehr klar und deutlich sagt, was gerade notwendig wäre, um die Ukraine wirklich zu unterstützen in diesem Krieg gegen Russland. Der war im FAZ-Podcast diese Woche und er wurde gefragt, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass die USA, obwohl sie jetzt eben so immer wieder nach außen verlauten lassen, so ja, ist alles sehr knapp und wir müssen erstmal auf uns selber achten und so. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem weiterliefern? Und er so, die Wahrscheinlichkeit schätze ich im Moment bei 0 ein.
Wow.
Er war wohl vor 2 Wochen in Washington und hat da mit sehr vielen Leuten getroffen, auch in der Regierung, auch im Umfeld von Trump. Und er sagt, die hätten alle sehr unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass es einfach nichts mehr geben wird.
Wahnsinn.
Er sagt auch sehr kritisch, dass viele in Europa noch so eine Illusion haben, dass man nur besonders freundlich zu Trump sein muss, ihm nie widersprechen darf und dann kommen schon irgendwann wieder die Militärhilfen für die Ukraine.
Sowas in der Art habe ich doch vor Wochen, wenn nicht Monaten schon mal hier gesagt. Da bin ich doch mal froh, dass Leute, die sich wirklich auskennen, meiner Meinung sind.
Ja, und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass Nico Lange in diesem Podcast auch sagt, dass ihm nicht einmal klar sei, ob wir Europäer, auch wenn die USA jetzt die Ukraine nicht mehr unterstützen mit Waffen, ob wir dann nicht einfach US-Waffen kaufen könnten für die Ukraine. Selbst das hat Donald Trump offen gelassen, unter anderem in Den Haag, wo ja neulich der NATO-Gipfel war. Ja, und dann sagt Lange dazu, dass das natürlich eine wahnsinnige Verschärfung des Problems wäre. Also nicht nur würde die Ukraine nicht mehr kostenlos irgendwas von den USA bekommen, sondern wir könnten ihr auch nichts besorgen und selbst wenn wir dafür bezahlen.
Selbst wenn wir, ich muss da einschränkend eingrätschen, selbst wenn wir dafür bezahlen wollten.
Ja.
Weil wir wollen ja ganz offensichtlich auch nicht wirklich. Ne?
Ja, vielleicht geht es auch tatsächlich nicht wirklich. Und das größte Ding ist da nämlich die Luftverteidigung. Also dafür werden Patriots und sowas zum Beispiel aus den USA gebraucht. Und das können wir auch nicht einfach so, also nicht aus dem Stand als europäischer Partner jetzt ersetzen. Also das sieht ziemlich düster aus und dazu passt dann, dass heute unter anderem das ZDF gemeldet hat, dass US-Präsident Donald Trump seinen, wie es heißt, Unmut über die Entscheidung der Vorgängerregierung geäußert hätte über die Waffenlieferung für die Ukraine. Zitat, Joe Biden habe das ganze Land geleert, um ihnen Waffen zu geben und wir müssen sicherstellen, dass wir genug für uns selbst haben. Zitat Ende. Das findet Trump. Was ja wieder so typisch ist, ne? Also es läuft gerade nicht gut.
Ja.
Es läuft vor allem deswegen nicht gut, weil die USA sich in einen Konflikt mit Iran begeben haben. Und jetzt wird es deswegen eng. Und diesen Konflikt verdanken wir wirklich niemandem so sehr wie Donald Trump.
Ja.
Aber Donald Trump trifft natürlich nur großartige Entscheidungen. Also muss natürlich jemand anderes jetzt schuld sein, wenn es kacke läuft.
Naja, ich finde, das birgt eine Chance, dieses Ding. Weil das, was die USA da jetzt beschlossen haben zu Lasten der Ukraine, ist das Gegenteil von Greatness.
Ja.
Das ist das Gegenteil von Großartigkeit. Und wenn irgendjemand mit Trump sprechen könnte, der, ich sag mal, dem Trump auch zuhört und der vielleicht auch tatsächlich immer noch hofft, weil daran glauben reicht nicht, der immer noch hofft, dass eine internationale regelbasierte Ordnung zu retten ist oder auch nur so eine regelbasierte Ordnung für wünschenswert hält, könnte er möglicherweise Donald Trump davon überzeugen, eben doch weiter zu liefern, weil es eine sowas von Erbärmlichkeit ist. Es ist ja wirklich pathetic, sagt der Engländer dazu. Also es ist wirklich total erbärmlich, was die Vereinigten Staaten da in Sachen Ukraine jetzt machen. Zumal das ja in sich schon total peinlich ist, dass ein Land oder eine Regierung, die so dickhodig auftritt, sagt, ja, wir haben gar nicht genug Waffen für uns selbst. Ja, was seid ihr denn für Loser, Leute? Ihr seid ja kein Stück besser als die Europäische Union. Vielleicht kann man ihn darüber kriegen, es müsste halt nur jemand versuchen.
Tja, wer könnte das sein? Der König, König Charles.
Friedrich Merz kann ja nochmal mit ihm telefonieren. Das letzte Mal, das war Macron, ne? Das letzte Bombardement hat Macron ausgelöst. Ja. Naja. Damit sind wir genau bei einem der Themen, die ich mitgebracht habe, nämlich Staatsgründung. Was die Ukraine da macht, ist ja letztendlich ein verlängerter Kampf um die Unabhängigkeit, also um die staatliche Autonomie. Ein Staat, so sagt die Wissenschaft und die Wikipedia, ist ein Gebilde, ein soziales Gebilde. Das heißt, es ist von Menschen erschaffen worden. Also es kommt nicht irgendwie naturgesetzlich daher, auch wenn die extreme Rechte sich das immer einbildet. Ein Staat ist ein soziales Gebilde, dessen konstituierende Merkmale ein von Grenzen umgebenes Territorium, eine darauf als Kernbevölkerung ansässige Gruppe von Menschen sowie eine auf diesem Gebiet herrschende Staatsgewalt kennzeichnen. Also Staat ist, wo es ein Staatsgebiet gibt, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Staatsgewalt heißt mehr oder weniger zentralisierte Gewalt mit einer Rechtsordnung, also nicht irgendwelche Warlords, die da rumrennen, genau, oder irgendwelche russischen Söldner oder irgendwie sowas. Das ist dann, ne?
Eben genau das nicht. Also es heißt ja, alle Gewalt geht vom Staat aus.
Nee, vom Volke.
Ja, aber der Staat ist ja das Volk. Also es gibt sozusagen dieses Monopol, damit eben nicht irgendwelche Söldner oder sonst irgendwas.
Genau. Ein Failed State ist einer, wo eines dieser Merkmale nicht mehr zu finden ist, und das ist halt typischerweise die Abwesenheit der Staatsgewalt, ist jetzt staatsrechtlich nicht mal ansatzweise so eindeutig, wie ich das hier erzähle, aber zur groben Orientierung, wenn man über Staatlichkeit spricht, reicht das. Weil nach dieser Definition kennen die Vereinten Nationen 193 Staaten weltweit. Außerdem erkennen die Vereinten Nationen die sogenannte Staatsqualität an bei zwei anderen Territorien. Das eine ist der Vatikan. Da finde ich es nachvollziehbar, es umgrenzt Staatsvolk, sind alte Männer in lustigen Gewändern und so. Und Palästina. Ist jetzt die Frage, wie wir das territorial und so und ob das, ne, aber gut, ist eine andere Diskussion. Wir bleiben bei 193 Staaten. Wie gesagt, der Vatikan und Palästina sind nicht wirklich Staaten. Und wir bekommen eventuell demnächst einen 194. dazu.
Mhm.
Und das ist Bougainville. Bougainville ist eine Insel, die gehört zu Papua-Neuguinea. Da gab es vor 6 Jahren eine Volksabstimmung. 180.000 Wahlberechtigte gibt es da. Und die haben fast geschlossen für eine Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea gestimmt. Also im Sinne von, keine 3% waren dagegen. Und eventuell sind das genau die, die gerade davon profitieren, dass sie nicht unabhängig sind von Papua-Neuguinea. Vor 4 Jahren hatten sich Papua-Neuguinea und Bougainville auf eine Unabhängigkeit bis 2027 geeinigt. Das Abkommen ist bis heute aber nicht von Papua-Neuguineas Parlament ratifiziert worden. Und Bougainville ist, was man rohstoffreich nennt. Da liegt vor allen Dingen Kupfer und Gold und das ist auch ausgebeutet worden. Und zwar bis Ende der 1990er Jahre von Rio Tinto. Das ist so ein britisch-australischer Bergbaukonzern. Die tauchen auch immer mal wieder auf, wenn es darum geht, dass irgendwo Umweltschäden, soziale Standards und so. Ne? Und genau wegen dieser Ausbeutung und den Umweltschäden und den sozialen Folgen gab es 10 Jahre lang Bürgerkrieg auf der Insel. Der war 1998 zu Ende, hat dann dazu geführt, dass Bougainville seit 2001 eine autonome Provinz ist. Also eine autonome Provinz von Papua-Neuguinea. Darauf haben sie aber halt auch nicht mehr wirklich Bock. Und jetzt haben im Juni, also letzten Monat, neue Verhandlungen angefangen zwischen Bougainville und Papua-Neuguinea. Und eventuell führen die demnächst dann tatsächlich dazu, dass Bougainville wirklich irgendwann innerhalb der nächsten 2 Jahre unabhängig wird.
Krass.
Und auf sowas reagiert natürlich auch immer wieder das Ausland, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wo liegt denn eigentlich Bougainville, Papua-Neuguinea, ne? Südpazifik, so. Mhm. Ne? Australien gehört dazu. Australien betrachtet Bougainville als strategisch wichtig und ist eher eng mit Papua-Neuguinea und darum haben die naturgemäß keinen Bock auf noch einen Player in der Gegend, weil mit dem muss man ja auch erstmal irgendwie klarkommen. Und die Leute von Bougainville finden Australien jetzt wieder nicht so prickelnd, weil die damals beim Bürgerkrieg unter anderem, muss man sagen, weil die damals beim Bürgerkrieg auf Seiten Papua-Neuguineas waren. China ist in der Ecke. China will sich eh ausbreiten, wo immer es kann, vor allen Dingen im Pazifik. Das ist also da, wo Papua-Neuguinea liegt. Darum versuchen sie so diese üblichen Infrastrukturinvestitionen zu machen, weil damit kriegst du das Land in so eine ökonomische Abhängigkeit, was am Ende das viel interessantere Mittel ist, ein Land zu beeinflussen, als irgendwie Krieg und Kolonialisierung und Imperialismus und sowas. Das finden sie auf Bougainville erstmal gar nicht so übel, weil irgendwo muss das Geld herkommen, mit dem man einen Staat macht. Mhm. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das nicht übel finden chinesischer Investmentvorschläge, dass das ein Trick ist, um die USA ins Boot zu holen. Mhm. Die USA, denen haben sie nämlich angeboten, dass die eine Militärbasis da aufmachen könnten. Wenn sie denn dabei helfen, die alte Mine wieder in Betrieb zu nehmen, ne?
Ja.
Da käme dann ja auch Geld her. Das muss man sich ja nicht von den Chinesen leihen, um sich seine eigenen Straßen zu bauen und sowas. Also sieht ein bisschen so aus, als würden sie da die beiden großen Player in der Ecke mindestens hochbieten lassen oder gegeneinander ausspielen, nennt man das ja auch. Außerdem hat der Ami sich ja neuerdings auf China fixiert. Ne? Mhm. Da dürften die dann sowieso ein gesteigertes Interesse an noch einer Base im Pazifik haben. So nach dem Motto so, schauen Sie mal, Herr Trump, schöne Insel haben wir hier. Wäre doch schade, wenn wir den Chinesen überlassen müssten. So, wie immer das ausgeht. Ein unabhängiges Bougainville hätte es nicht wirklich leicht, selbst wenn sie es hinbekommen sollten, ihre Mine wieder in Betrieb zu nehmen, selbst ohne, dass sie sich einem dieser beiden aggressiven Player unterwerfen. Diese Mine, Panguna heißt sie, ist nämlich eine der größten unerschlossenen Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt.
Okay.
War mir auch nicht klar bisher. Und leider ist die auch heute immer noch ein Streitobjekt, unter anderem wegen den Besitzverhältnissen, also ein soziales Streitobjekt mal wieder, weil das Land drumherum gehört irgendwelchen Clans und wie es so ist mit Clans, die pfeifen ein bisschen auf die Staatsgewalt, da neigen die ja dann auch so ein bisschen zu. Und wegen riesiger Umweltprobleme halt auch, also die haben die Umweltprobleme da auch nicht in den Griff gekriegt, sondern den Laden halt einfach nur zugemacht. Und die hast du natürlich auch immer, wenn irgendwo Bergbau betrieben wird, wo die Staatsgewalt schwach ist. Da muss man ja nur auf den afrikanischen Kontinent gucken, was da passiert. Und liebe Kinder, daraus lernen wir, möglicherweise ist das gar keine allzu gute Idee, heutzutage noch ein unabhängiger Kleinstaat werden zu wollen. Schon gar nicht in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt oder wie wir es immer euphemistisch nennen, in der multipolaren Welt. Also schon gar nicht in einer multipolaren Welt und in dieser multipolaren Welt vielleicht erst recht nicht im Indo-Pazifik.
Ja.
Ne, weil da es geht im Zweifelsfall mittelfristig auch die Luzi ab. Ich wünsche denen aber trotzdem Erfolg, weil historisch gesehen Wer die Unabhängigkeit Bougainvilles. Ein weiterer Baustein der Dekolonialisierung der Welt. Mhm. Weil Bougainville war Kolonie. Und wer war da Kolonialmacht, Katrin?
Im Zweifel die Franzosen.
Das Deutsche Reich.
Ach, Mensch.
Ne? Als ich gelesen habe, habe ich auch gedacht, what? Wir haben das damals nicht Kolonie, deutsche Kolonie genannt, sondern wir haben es Schutzgebiet genannt. Ja, also wir haben Schutzgebiete in der Südsee.
Ist auch so ein Euphemismus.
Nee, nicht wirklich, nee. Weil da sollte halt geschützt werden, die deutschen Handelsposten, die sich da breit gemacht haben.
Ach so, aber wenn ich Schutzgebiet höre, dann denke ich, da leben irgendwelche besonderen Völker oder Vögel oder was ist
ja, oder wenn es um Deutschland geht, denkt man halt als erstes an Schutzhaft, was auch nur Einsperren ohne Prozess ist.
Da denkst du als erstes dran. Ja. Ich denke zuerst an so Naturschutzgebiete. Vögelchen,
genau. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland ja seine Kolonien abgeben müssen. Und da ist dann Bougainville über Bande, also über Papua-Neuguinea an Australien gegangen, bis Papua-Neuguinea in den 70er Jahren dann von Australien unabhängig geworden ist. Jetzt habe ich mir widersprochen, ne, weil ich rate davon ab, unabhängig zu werden, wünsche aber trotzdem Erfolg beim unabhängig werden. Das kommt daher, dass ich außerdem noch denke, dass jede zusätzliche Stimme in den Vereinten Nationen immerhin die Möglichkeit beinhaltet, eine Stimme der Vernunft zu sein. Ich weiß, das ist sehr naiv von mir, aber trotzdem, ich bin an der Stelle bin ich gerne naiv.
Echt? Ist lustig, also weil du hast mich atmen gehört. Ich denke so, und du so, oh, ist so schön.
Ja, natürlich. Kann natürlich auch sein, dass die Chinesen da investieren. Dann sprechen die mit chinesischer Stimme. Kann sein, dass die Amis da sich breit machen. Dann sprechen die mit amerikanischer Stimme. Kann aber auch sein, dass all das nicht nötig wird, weil vielleicht der sogenannte globale Süden, der ist jetzt auch nicht komplett pleite. Ja? Oder vielleicht die Europäische Union zusammen mit den, was weiß ich, BRICS-Staaten ohne Russland und so, mit den Partnern im globalen Süden, vielleicht da auch nochmal einen Lösungsvorschlag machen oder so. Also es wäre zumindest eine Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, dass wir
nicht nur ausbeuten können.
Das hätte ich jetzt gerne sagen wollen, aber man muss nur nach Afrika gucken, dann das sieht jetzt auch nicht so aus, als könnten wir was anderes als ausbeuten. Und sei es halt über Bande, indem wir da irgendwelche Infrastrukturprojekte zahlen und die Staaten sich darüber verschulden lassen bei uns. Das ist auch immer so schön, es ist halt ungefähr so, als würdest du dir irgendwie Gras auf Kombi holen, wie man das früher gesagt hat. Dann hätte ich noch mitgebracht, Neues vom Klima. Ich fange mit dem großen Ding an. Der Golfstrom. Und ich bitte jetzt alle um Entschuldigung, die parallel auch die Vrindwissenschaft hören, weil da haben wir auch kurz darüber gesprochen. Ich dachte mir nur, ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge in der Hörerschaft ist, darum bringe ich das einfach wirklich nochmal mit. Also es gibt Hinweise, dass der Golfstrom an Kraft verliert. Ja? Das heißt immer, der Golfstrom versiegt, das ist nicht ganz richtig. Der Golfstrom ist größer als das, was für uns hier in Nordeuropa zum Problem werden kann. Unser Problem ist die Atlantische Meridionale Umweltströmung, AMOC, A-M-O-C genannt. Die bringt warm Wasser aus dem Golf von Mexiko hoch in den Nordatlantik und das macht hier bei uns dieses milde Klima. Jetzt steigen die Temperaturen. Dadurch schmilzt Süßwasser, das Wasser wird weniger dicht, das warme Wasser kann nicht so gut absteigen im Ozean. Und darum kann es sein, dass diese Umwälzung irgendwann abreißt. Niemand weiß so genau, wann sie abreißt. Es gibt WissenschaftlerInnen, die prognostizieren das für innerhalb der nächsten 100 Jahre. Es gibt aber auch WissenschaftlerInnen, die prognostizieren das erst irgendwann innerhalb der nächsten 1000 Jahre. Man weiß es also nicht so genau.
Gab's nicht auch welche, die gesagt haben, könnte auch in den nächsten 10 Jahren schon passieren.
Ja, man weiß es aber wirklich nicht. Das ist tatsächlich, das lässt sich nicht sauber modellieren.
Was so der wissenschaftliche Kipppunkt ist, an dem es dann Peng macht.
Und seit diese Amok ein Thema ist, frage ich mich oder habe ich ständig die Frage im Kopf, was bedeutet das für mich ganz konkret? Was ist mein Problem? Ja. Mhm. Weil das reißt ab, oh, dann haben wir Wetteränderungen. Ja, ist ja schön. Ich wohne in Berlin. Was heißt das denn für Deutschland oder Nordosteuropa oder irgendwie sowas?
Na, ich habe meine Karte gesehen. Die hat zumindest die Temperaturveränderungen mal versucht zu projizieren.
Genau. Niederländische Wissenschaftler haben nämlich eine Karte veröffentlicht kürzlich. Und die ist sogar interaktiv. Und damit kannst du simulieren, wie sich die Temperaturen, die Extreme, die Durchschnitte unter verschiedenen Voraussetzungen entwickeln werden oder könnten, jetzt natürlich abgeleitet aus deren Modellen. Da kannst du dann wirklich klicken, Treibhausgasemissionen wie vor der industriellen Revolution, mit Amok, ohne Amok, plus 2 Grad, mit Amok, ohne Amok, extreme Hitze, extreme Kälte und plus 4 Grad haben sie auch noch da rein modelliert. Jetzt gibt es sehr viele Zahlen, die habt ihr dann hinterher alle wieder vergessen, aber ich mache es trotzdem mal. Also, die durchschnittliche Temperaturen im Winter in Deutschland, ich bin jetzt nur in Deutschland, ohne Treibhausgase, aber mit Amok, also wie früher, ja? wie vor der industriellen Revolution. Durchschnittliche Wintertemperatur in Deutschland ist 1,4 Grad gewesen früher. Ohne Amok wäre die durchschnittliche Temperatur im Winter minus 6,2 Grad gewesen. Also ohne Amok und ohne Treibhausgase wäre es hier bei uns im Winter 7,5 Grad kälter im Durchschnitt. Was aber sowieso egal ist, weil wir haben die Atmosphäre ja schon voll gemüllt, aber ist so ein netter Vergleichswert erstmal. Plus 2 Grad Erderwärmung, also das, was wir morgen haben werden, mit Amok, also wenn das Ding einfach weiterläuft, haben wir hier eine Winterdurchschnittstemperatur von 5,6 Grad. Ja, das sind fast 5 Grad mehr im Durchschnitt im Winter als früher. Wenn Amok abreißt, haben wir hier eine Winterdurchschnittstemperatur von minus 0,6 Grad, also 2 Grad kälter im Durchschnitt als früher. Mit Amok sind wir also dabei, demnächst hier gut 4 Grad wärmere Winter zu haben. Das ist nicht wenig. Mhm. Ja? Also bricht Amok zusammen, wird es im Winter nur ein bisschen kälter, nämlich 1 Grad kälter als früher. Kann man eigentlich mit leben. So, wenn die Amok zusammenbricht, sorgt die Erderwärmung also dafür, dass wir hier ähnliche Durchschnittstemperaturen haben wie früher. Das heißt, wir sind hier in Europa auf der halbwegs sicheren Seite.
Ja.
Das Problem ist, ich rede die ganze Zeit über Durchschnittstemperaturen. Die Extreme, die werden sich aber auch verändern. Ja, die Kälte würde zunehmen, extreme Kälte würde steigen um 9 Grad auf minus 29 Grad. Das heißt, wir würden hier minus 29 Grad kalte Tage in den Wintermonaten erleben.
Ja, viel Spaß.
Ja. Wir würden übrigens auch doppelt so viele Hitzetage, Hitzetage sind Tage über 25 Grad, wir würden doppelt so viele Hitzetage im Sommer erleben, hey, auch hier in Europa. Deutschland im Sommer. Früher.
Worst of worst cases, wie heißt es denn?
Worst of both worlds.
Genau. Ja.
Deutschland im Sommer nochmal kurz. Also früher, also ohne Treibhausgase, aber mit Amok, 17,2 Grad war die durchschnittliche Sommertemperatur in Europa, in Deutschland. Ohne Amok wäre sie 15 Grad gewesen, also 2 Grad kälter. Mit plus 2 Grad Erderwärmung morgen also, mit Umwälzung wären wir im Schnitt 3,5 Grad wärmer. Ohne Amok wären wir nur 1 Grad wärmer. Hm. Und weil das jetzt so viele Zahlen waren, nochmal, wenn wir nur die durchschnittlichen Temperaturen angucken, könnte man meinen, dass wir hier echt ganz gut glimpflich davonkommen, vielleicht bis auf Küstenschutz.
Der Schlimme, es könnte der Eindruck entstehen, hey, ist doch voll gut, wenn der Amok abbricht.
Ja, nee, eben nicht, weil du hast dann eben im Winter 30 Frosttage. Ja. Und ich erinnere nur mal daran, was im Münsterland los war, in den 1990er Jahren war das, glaube ich. Da waren Frosttage und es hat geregnet. Und die ganzen Freileitungen, also die Hochspannungsleitungen, waren so sehr voll Eis, dass sie einfach zusammengebrochen sind. Und da ist wochenlang der Strom ausgefallen. Das ist, was Frost kann. Also da wäre ich mir jetzt nicht so, im Sommer sterben dann halt mehr Leute und sowas alles.
Und Atomkraftwerke müssen abgeschaltet werden.
Ja, das ist ja sowieso. Das müssen wir ja jetzt schon. Ja,
eben. Das war so eine der Nachrichten, die ich nicht mehr geschafft habe mitzunehmen diese Woche. Aber
also wenn wir auf die durchschnittliche Temperatur gucken, sieht es eigentlich ganz okay aus. Guckst du aber die Extreme an und guckst dir Zeiträume der Extreme an, werden wir haben mehr Dürre, mehr Frostschäden im Winter und heftigere Niederschläge sowieso, weil es insgesamt wärmer wird. Und wenn es insgesamt wärmer wird, verdunstet insgesamt mehr Zeug, Wasser. Mhm. Das sind die Wolken, die wir am Himmel sehen und die müssen sich halt irgendwann auch mal wieder abregnen. Aber immerhin haben wir, und das fand ich ganz toll, es gibt so eine Karte, da kannst du so ein bisschen drin rumklicken und kannst dir überlegen, aha, okay, was ist denn mein persönliches Worst-Case-Szenario und wie kann ich mich möglicherweise infrastrukturell, sage ich mal, darauf vorbereiten? Mhm. Weil abwenden werden wir es nicht mehr. Ich bin da nicht mehr zuversichtlich. Ja. Das war's, Amok. Dann gucken wir nochmal in die EU. Die Europäische Kommission gibt bekannt. Die Europäische Union hält am Ziel der Klimaneutralität bis 2050 fest. Bis zum Jahr 2040 sollen mindestens 90% weniger CO2 ausgestoßen werden als 1990. Aber ab 2036, also in 10 Jahren, sollen die Mitgliedstaaten bis zu 3% ihrer Einsparungsziele durch Gutschriften aus Umweltprojekten in Ländern außerhalb der EU einkaufen können. Mit anderen Worten, du kannst überall auf der Welt CO2-Zertifikate zusammenkaufen und dadurch finanzmathematisch oder wie man es nennt, deinen CO2-Ausstoß reduzieren. Problem dabei ist, niemand kann wirklich überprüfen, ob das windige Zertifikate sind oder ob das seriöse Zertifikate sind, die da eingekauft werden. Du kannst nicht überprüfen, ob diese Dinger tatsächlich CO2 reduzieren oder ob es nur so aussieht, als würden sie das tun. Da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Betrugsfälle. Es gibt auch eine Metastudie, die ist in Nature veröffentlicht worden. Da haben sie über 2000 solcher Projekte weltweit sich angeguckt und haben gesehen, dass weniger als 16%, also gerade mal jedes sechste dieser Projekte, tatsächlich Zertifikate verkauft hat, die auch tatsächlicher CO2-Reduktion entsprochen haben. Also nur jedes sechste Zertifikat, das du irgendwo in irgendwelchen Schurkenstaaten kaufen kannst, ist tatsächlich ein CO2-einsparendes Zertifikat. Von rechts gibt es Zustimmung. Das Argument da ist, es ist ja egal, wo eingespart wird. Wichtig ist, wie viel eingespart wird, und zwar insgesamt. Da haben sie nicht Unrecht. Mit dem gleichen Argument könnte man auch sagen, dann müssen wir halt mehr einsparen. Ich halte das außerdem für fadenscheinig, weil die politische Rechte, nur weil sie rechts ist, ist nicht derart dumm, dass sie dieses Betrugsproblem oder dieses Seriositätsproblem nicht erkennen könnte. Also ich glaube insgesamt, dass die politische Rechte, die hat ja mittlerweile nicht nur die Hegemonie auf den Straßen wie in den letzten Jahrzehnten, sondern die hat jetzt auch die Hegemonie in den Parlamenten. Ich glaube, dass die politische Rechte da im Wesentlichen Verzögerungsstrategien fährt. So ähnlich, wie ich das auch schon vermutet hatte, als ich letzte Woche mit Malte Kreuzfeld darüber die Sendung gemacht habe. Gute Nachricht vom Klima immer noch. Paris schafft ja Parkplätze, 70.000 Parkplätze wollen die insgesamt verschwinden lassen, 170.000 Bäume pflanzen, 200 Straßen umwidmen in sogenannte Rue Jardin, Gartenstraßen, also Vegetalisierung nennen sie das, und verantwortlich ist dafür im Wesentlichen eine Sozialdemokratin, nämlich die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Und was wir jetzt sehen, leider nur anekdotisch, also es gibt noch nicht systematisch über die gesamte Stadt gemessene Werte, aber anekdotisch sehen wir schon, dass in den betroffenen Straßen und Vierteln und Plätzen die Temperaturen um 1 bis 4 Grad Celsius sinken, meldet Meteo France. Sie haben in einem Vorort von Paris einen Parkplatz durch 70 Bäume ersetzt und ab dem Moment, wo die Bäume standen, Temperaturen gemessen. 2,5 Grad kühler ist es da geworden auf diesem Platz. Dann haben sie auch Fassaden und Hausdächer begrünt und wollen das auch weitermachen, weil in Paris, wer Emily in Paris geguckt hat, hat das gesehen, immer wenn sie aus dem Fenster guckt. In Paris haben 80% der Dächer Zink, sind mit Zink verblendet. Das wird natürlich irre heiß. Okay. Ja. Bei 40 Grad Außentemperatur schaffen die Zinkdächer bis zu 85 Grad und das strahlen die natürlich auch nach innen. Da sticken dann auch Leute. Also es gibt,
na krass,
Exkurs, da wo Emily in Paris wohnt, sie wohnt in einer sogenannten Chambre de Bonne. Chambre de Bonne waren Dienstmädchenzimmer unter den Dächern oben. Also die Herrschaften haben weiter unten gewohnt und oben die Etagen waren halt für das Personal reserviert. Und bevor Paris so fashionable geworden ist, dass alle möglichst oben auch wohnen wollten, waren diese Chambre de Bonne extrem klein, extrem eng, extrem stickig, und da sind regelmäßig Dienstmädchen einfach drin gestorben, weil es halt so heiß und stickig war. So, die Académie du Climat in Paris hat das Dach ihres Hauses begrünt, ja? So, also Zinkdach. Das Haus ist aus dem 19. Jahrhundert, also deswegen haben die alle Zinkdächer, weil das ja alles auch noch Denkmalschutz wahrscheinlich ist. Also die haben ihr Hausdach begrünt und haben gesehen, dass die Dachtemperaturen gesunken sind von, Achtung, 67,5 Grad auf 35,5 Grad. Mhm. Nur durch Dachbegrünung.
Krass.
Geil, oder?
Das ist
cool. Das fand ich gute Nachrichten aus Paris.
ich muss meine gute Nachricht vorziehen, weil sie passt so gut dazu. Wirklich exakt das gleiche Problem. Gebäude, die heiß werden. Wir haben ja gerade diese krasse Hitze in ganz Europa. Ich habe eine Karte gesehen, wo gefühlt alles rot ist. Einfach nur noch, weil es an vielen Orten über 40 Grad gestiegen ist in den letzten Tagen. Und das ist ja tatsächlich vor allem in Städten ein Problem wegen der Gebäude. Da entstehen dann so Hitzeinseln. Und was jetzt auch in Zukunft helfen könnte, neben Bäume pflanzen und mehr Grün und so weiter, das ist eine kühlende Farbe. Mhm. Also nicht so Zinkdächer, sondern eben dann
weiße Zinkdächer.
Dächer mit einer neuen Art von Farbe bestreichen, an der Forschende aus den USA, China, Singapur und Schweden gerade arbeiten, zusammen mit Machine Learning. Manche sagen KI, aber in dem Fall geht es wirklich einfach darum, Dinge immer wieder zu wiederholen, aber eben schneller und öfter als Menschen das können. Und die entwickeln völlig neue Farbmixturen, die dann zum Beispiel Sonnenstrahlen besser reflektieren oder wärmeeffizienter abgeben. Und zwar so viel besser, dass die Forschenden von einem Kühleffekt zwischen, halt dich fest, 5 Grad und bis zu 20 Grad Celsius sprechen.
Wow.
Das ist krass, oder?
Ja, aber also ja. Unter was für Bedingungen erreicht man da denn 20 Grad? Also 5 Grad kann ich mir noch vorstellen durch stärkere Rückstrahlung und so, aber... Das ist ja krass.
Ja, fand ich auch. Und das ist halt wie so oft, also wir reden ja oft von KI, aber wenn man wirklich Machine Learning sinnvoll nutzt, dann ist es halt, dass es Trial and Error einfach ersetzt.
Ja.
Also Forschende machen wochenlang, mixen irgendwas zusammen, funktioniert nicht, schütten es weg. Und das kann natürlich so eine Maschine sehr viel schneller, macht das dann in wenigen Tagen und hat in wenigen Tagen eine neue Formel. Ja, und diese Farben, die gibt es tatsächlich schon. Und die Forschenden sagen, das kann man nicht nur für Gebäude nutzen, sondern auch für Autos, für Züge, für elektrische Geräte, die man vielleicht kühl halten will.
Mhm.
Oder ich weiß nicht, ob es auch für Atomkraftwerke geht. Keine Ahnung. Und nur ein Rechenbeispiel. Wenn man eine Dachfläche von nur einem einzigen vierstöckigen Wohnhaus in einer sehr heißen Gegend, sagen wir mal Rio oder Bangkok oder so, damit beschichten würde, dann könnte man in einem Jahr ganze 15.800 Kilowattstunden Strom sparen. Weil nämlich, wenn man jetzt diese Gebäude so also vor allem geht es um die Dächer, dann spart man bei 1.000 Gebäuden über 10.000 Klimaanlagen. Also es ist so, fand ich so, ja, super cool. Sowas ja. Bitte noch mehr. Ja. Wir werden es brauchen.
Und da hätten wir noch viel früher drauf kommen können. Wir müssen nur mal gucken, wie zum Beispiel auf den griechischen Inseln die Gebäude aussehen.
Ja.
Sowohl Bauart als auch Farbe. Die sind nicht umsonst alle weiß.
Ja.
Ich habe sonst nichts mehr zu erzählen.
Dann hätte ich noch Scham im Angebot. Die habe ich jetzt übersprungen, weil es so gut gepasst hat. Und zwar schauen wir mit ihr nach Thailand. Thailands Premierministerin steht gerade massiv unter Druck. Und zwar wegen eines Telefonats, das sie mit dem ehemaligen kambodschanischen Regierungschef Hun Sen hatte. Und der Inhalt dieses Gesprächs wurde öffentlich und hat jetzt mal eben eine Staatskrise in Thailand ausgelöst. Und warum, wieso, weshalb? Ich würde sagen, das erklärt uns am besten die Scham selbst.
Okay, innerhalb eines Monats hatte Thailand tatsächlich drei Premierminister. Das Ganze hat am 28. Mai begonnen. Am 28. Mai kam es an der thailändisch-kambodschanischen Grenze zu einem Zusammenstoß. Da ist ein kambodschanischer Soldat getötet worden. Die Lage war sehr, sehr angespannt und um die Lage zu beruhigen, führte dann die Premierministerin, die sehr junge Premierministerin, Pei Tong Tan, am 15. Juni, also vor circa 2,5 Wochen, ein privates Telefonat mit Hun Sen. Das ist der kambodschanische Ex-Premier und Senatspräsident. Der ist halt seit Jahrzehnten immer noch in politischer Macht. Ja? Sie hatten ein Telefonat, ein privates Telefonat, wie gesagt, von dem dann aber ein Teil von diesem Telefonat am 18. Juni veröffentlicht wurde. Das war ein 17-minütiges Gespräch und dieses 17-minütige Gespräch hat ihre gesamte politische Karriere tatsächlich ja fast schon ausgelöscht, ja. Denn in diesem Gespräch, da redet sie mit ihm und nennt ihn Onkel, kritisierte einen thailändischen General, sagt sie, ja, da wollte er nur angeben und so weiter, versprach Hun Sen auch Unterstützung und wurde dann als dann dieses Gespräch dann veröffentlicht wurde, von allen, ja, sagen wir es mal so, pro-militärischen, konservativeren oder beziehungsweise von einem Lager, das eher ihrer Familie, also ihre Familie ist eine sehr, sehr wichtige, einflussreiche Familie, politische Dynastie, Shinawatra, die ihr nicht so gut zugetan sind, haben sie tatsächlich als nachgiebig und illoyal kritisiert. Zehntausende Menschen sind auf die Straßen gegangen, haben protestiert, haben gefordert, dass Pei Tongtan zurücktritt. Und das ist dann auch passiert. Am 1. Juli, da hat das Verfassungsgericht sie dann suspendiert, 7-2, leitete dann eine Ethik- und Verfassungsprüfung ein. Und bis zur endgültigen Entscheidung haben dann zwei Menschen, die ja den geschäftsführenden Premierministerstelle übernommen, nämlich einmal Zhongrun Guangqit und jetzt eben Wichachai, gemäß eben der Kabinettsreihenfolge. Parallel dazu trat dann der Koalitionspartner von Pei Tongtan eben aus der Koalition aus, das ist die Bumjaitai-Partei. Weiterhin Massenproteste, die einfach ihren Rücktritt fordern und ja, mehrere Ausschüsse, darunter eben auch die Antikorruptionseinheit, die eben Untersuchungen aufgenommen haben. Ist ihre politische Karriere jetzt komplett vorbei? Ehrlich gesagt, es ist wirklich möglich, aber extrem schwierig. Sie hat jetzt 15 Tage, um sich zu rechtfertigen. Das Gericht kann sie dauerhaft entlassen. Selbst wenn sie gerettet wird, drohen weitere juristische Attacken, öffentliche Wut natürlich. Ihr Rückhalt ist sowieso im Keller. Da gab es eine Umfrage vor circa einer Woche. Laut der Umfrage hat sie eine Unterstützung von 9%. Ja, also ja, die konservative Elite, die scheint nach Jahren mit den Shinawatras, also mit ihrer Familie sozusagen, die ja Arenen kennenzulernen, sagen wir es mal so, könnte legal und politisch das Ende dieser ja, Familie, dieser politischen Familie eben bedeuten. Also falls sie tatsächlich jetzt abgesetzt wird, gibt es entweder einen neuen Shinawatra-Vertreter, der installiert wird, oder es kommt eben zu Neuwahlen. Aber das Ganze wird eben als Vorwand für ja, Militäreingriff oder juristische Ausschaltung genutzt von einigen Teilen. Also die Zukunft ist gerade so ein bisschen ungewiss, ja. Es gibt die Gefahr eines Putsches. Ich meine, Thailand ist sowieso sehr putschanfällig. Es gab mehrere Putsche in den letzten Jahrzehnten. Militär oder Justiz eben haben immer noch sehr, sehr starke Macht. Ein Putsch ist laut einiger Analysten tatsächlich, ja, steht unmittelbar davor, laut anderer Analysten eben nicht wirklich, beziehungsweise noch nicht. Allerdings eben ja, verstärken sich gerade Unruhen, Proteste, mediale Stimmung auch vor allem. Und da geht es gerade so ein bisschen dazu, dass man dieses konservative Establishment dazu bringen möchte, drastisch zu handeln. Es gibt einige, die sagen, ja, das ist wahrscheinlich der militärische Apparat, ja, das militärische Apparat, das gerade so ein bisschen die Stimmung in diese Richtung lenken möchte, damit man auch einen Militärputsch vorbereitet sozusagen. Ich meine, man könnte auch sagen, es ist aus, ja. Die Familie Shinawatra, die war auch schon einfach viel zu lange jetzt an der politischen Macht. Die Premierministerin Pei Tongtan hatte keinerlei Regierungserfahrung, bevor sie Premierministerin wurde. Also finde ich auch nicht okay. Die Familie Shinawatras an sich eben eine der einflussreichsten und ja, kontroversesten Familien in der thailändischen Politik. Also ihr Vater, Pei Tongtans Vater, der war auch Premierminister, wurde dann aber gestürzt, war dann im Exil, kehrte dann aber 2023 zurück. Das war ein Riesenspektakel. Ihre Tante Yingluck Shinawatra war die erste Premierministerin des Landes. Das war auch ungefähr von einem Jahrzehnt. Ebenfalls von einem Gerichtsurteil entmachtet. Kurz danach gab es einen Militärputsch. Und ja, und jetzt sie eben, die 38-jährige Pei Tongtan, die eben seit August 2024 Premierministerin ist. Die jüngste der Familie und zweite Frau im Amt. Also man kann auch einfach sagen, vielleicht ist jetzt einfach Zeit für die Move Forward-Partei. Oder eben eine andere Partei, einfach für eine Partei, die sich für Reformen einsetzt in dem Land nach so viel Zeit mit sehr bekannten Gesichtern.
Als ich mich vor 25 Jahren in Thailand rumgetrieben habe, hieß der Premierminister Thaksin Shinawat.
Ja.
Das ist echt dynastisch.
Ja. Ja. Wir enden wie immer mit einem Limerick. Und der Limerick dieser Woche beschäftigt sich mit dem Thema Rasen. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Donald Trump, der verfehlte beim Spiel, auf dem Golfplatz mit Abstand das Ziel. Er ließ auf dem Rasen die Hymne verblasen und sprach dann zur Presse: Great deal!
Ich entscheide mich für Stephanie. Einmal, weil es ein fast klassischer Limerick-Einstieg ist. Also, ne? There once was a Waldo in Walden. Ne? So. Und für den kreativen Umgang mit dem Begriff Rasen. Ein Typ aus Walldürn fand es cool, zu düsen im Flottenrollstuhl. Er fing an zu rasen, verfehlte zwei Straßen und landete klatschnass im Pool.
Ich nehme den von Inga, und zwar den auf Deutsch. Sie hat auch einen englischen geschrieben, was ich ja angeregt hatte, aber ich finde den deutschen noch besser. Der Praktikant mäht gerne Rasen und hat sonst von Tuten und Blasen keinen blassen Schimmer, doch sagt er sich immer, Erfolg haben keine Angst Hasen.
Mhm.
Mhm. Was nehmen wir diese Woche für ein Thema?
Papua-Neuguinea. Nicht? Fällt mir spontan null zu ein.
Ja. Vor allem, stell dir vor, du machst den Satz, ein Mann aus Papua-Neuguinea, es geht schon gar
ein
nicht.
Mann aus Papua-Neuguinea.
Ja.
Ein Mann aus
Papua-Neuguinea.
Nee, geht nicht. Ich wiss eine Silbe zu viel. Ein Mann aus Papua-Neuguinea. Ha! A man from Papua-Neuguinea.
Dann
da
wird
es gehen. Aber
okay,
ja,
naja, ich schlage trotzdem vor, wir nehmen heute wieder das Thema der skurrilen Nachricht und setzen das Thema Maden.
Maden, das ist gut. Das ist gut. Maden ist gut.
Da reimt sich doch vieles drauf. Und das
Fadenschaden.
Ja. Gut.
Blagen kann man auch noch drauf reimen.
Naja. Na gut.
Können wir mal ein bisschen kreativ sein.
Gut, gut. Dann kommen wir zum Börsenticker.
Da waren sie diese Woche ein bisschen unkreativ, muss ich wirklich jetzt mal bemängeln.
Montag.
Wetten auf Handelsdeals befeuern Wall Street.
Dienstag.
US-Rekordrallye legt Pause ein.
Mittwoch.
Dow hinkt hinterher.
Donnerstag.
Jobdaten bescheren der Wall Street Rekorde.
Freitag.
DAX macht es sich im Sommerloch bequem.
Wir haben schon Sommerloch?
Anscheinend. Zumindest in der Börsenredaktion haben wir schon Sommerloch.
Was erklären würde, dass sie nicht so kreativ waren dieser Woche.
Stimmt.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Hi.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach auch ergänzen?
Ja, ich starte mal bei den Schraubwurmfliegen und ich spreche nicht darüber, was die nochmal waren, weil für jeden, der das schrecklich fand, da zuzuhören, was du da erzählt hast, das möchte ich nicht nochmal wiederholen. Aber ich habe mich dafür interessiert, weil ja Holgi direkt ankam mit, oh, was sind denn die ungeplanten Konsequenzen, wenn man quasi ne, veränderte Fliegen da einbringt, die sterilen männlichen Fliegen, um halt eben die Ausbreitung einzudämmen, so biologische Schädlingsbekämpfung, das klingt ja auch riskant und du hast dann gesagt, ja, historisch hat man da Beispiele für, dass das in dem Fall gut funktioniert und nicht so riskant ist. Und da habe ich aber gedacht, da finde ich aber bestimmt Beispiele, ne, wie so Holger da direkt auf schlimme Gedanken kommt. Und tatsächlich bin ich da vor allem auf zwei gestoßen. Zum Beispiel einmal die Ansiedlung der Agarkröte in Australien. Da ging es um einen Schädling in Zuckerrohrplantagen. Und die Wirksamkeit dieser Kröte gegen diesen Zuckerrohrschädling, die wurde deutlich überschätzt, weil in Puerto Rico man das getestet hatte und dachte, ja, da sind diese Schädlinge zurückgegangen. Aber es lag eher an klimatischen Bedingungen zu der Zeit, die man nicht berücksichtigt hat. Und dann wurde die in großer Zahl in Australien eingeführt. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Ökosystem, weil es so isoliert war lange Zeit. Und ja, sehr wirksam war sie dort eben nicht gegen die Schädlinge im Zuckerrohr, aber sie war sehr wirksam darin, andere einheimische Arten zu verdrängen aufgrund einer hohen Vermehrungsrate und auch ohne natürliche Fressfeinde. Also die hat zum Beispiel so eine mit einem giftigen Sekret benetzte Haut, was also auch für Räuber gar nicht so schmackhaft ist. Und tatsächlich gehört die Agarkröte mittlerweile mit über 200 Millionen Exemplaren zu den häufigsten Wirbeltieren im Land, in vielen Regionen. Und zweitens, die beinahe Ausrottung von Sperlingen während der Mao-Diktatur. Also in China, jetzt ist es nicht so, dass Mao mit vielen brillanten Ideen assoziiert wäre, zumindest hier bei uns. Und zwar war da die Idee, okay, Sperlinge neben einigen anderen Arten noch, die sie da hatten, die sind eigentlich Schädlinge in der Landwirtschaft, die müssen wir loswerden, weil die fressen ja Korn. Und dann waren sie tatsächlich in dem Loswerden der Sperlinge sehr erfolgreich. Aber diese Vögel fehlten dann als Schädlingsbekämpfer und dann haben sich unter anderem Heuschrecken massiv vermehren können und halt zu der großen Hungersnot beigetragen, die insgesamt diese ganzen Mao-Policies da verursacht haben. Also man sollte wirklich grundsätzlich sehr vorsichtig mit solchen Maßnahmen sein. Das lehrt die Geschichte auch. Mhm. Dann habe ich mal geguckt zu den Sicherheitslücken in Bluetooth-Earbuds. Gibt es denn dazu, weil es wurden ja betroffene Hersteller genannt, habe ich mich dafür interessiert, gibt es von diesen Herstellern denn schon direkt irgendwie Stellungnahmen nach dem Motto, ey, hier, wir arbeiten da dran und hier könnt ihr euch ein Update ziehen und so funktioniert das, weil Holgi ja meinte, ja, wer zieht sich schon Updates auf seine Bluetooth-Earbuds? Und tatsächlich gibt es da noch nicht so viel. Also ein Autor von Forbes zum Beispiel, der hat alle Hersteller kontaktiert, deren Modelle von den Forschern bestätigt wurden als betroffen und der hatte bisher nur von Jabra Rückmeldungen erhalten. Die haben gesagt, ja, wir arbeiten an einem kurzfristigen Update für das Modell Elite 8 und auch Elite 10, welches von den Forschern gar nicht überprüft worden war. Daran erkennt man schon, da sind also natürlich noch mehr Modelle betroffen. Allerdings würde ich zum Exploit selber auch noch sagen, dass die Forscher die Methode natürlich nicht veröffentlicht haben. Also es ist jetzt nicht so Baukasten zum Nachbauen und Angreifen. Und das Angriffsszenario zum Beispiel jetzt, in dem das Mikro abgehört wird, da wird dann die Wiedergabe der Kopfhörer unterbrochen, sodass es natürlich nicht so subtil ist, wie ich übernehme jetzt die Kontrolle über deine Kopfhörer und die machen dann komplett unerkannt alle möglichen wilden Sachen. Deswegen würde ich dieses Horrorszenario wiederum etwas dämpfen wollen, das Holgi da gezeichnet hat. Aber auf jeden Fall glaube ich zumindest die seriöseren Hersteller, da wird dann was kommen und einfach, wenn man den Kopfhörer hat, mal auf die Seite des Herstellers gehen und mal gucken, ob da schon was steht in den nächsten Tagen. Dann habe ich mir noch das Thema Klima ein bisschen angeguckt. Es ging ja unter anderem um eine Novelle der EU, die will für die Einhaltung der Klimaziele in den nächsten Jahrzehnten teilweise zulassen, dass Länder für einen Teil ihres CO2-Reduktionsbudgets Zertifikate vom Weltmarkt kaufen. Und da hattet ihr drüber gesprochen, ja, ist das nicht ein Etikettenschwindel, weil die kann man ja teilweise kaum überprüfen. Und das sagt sogar der wissenschaftliche Klimabeirat der EU, dass dieses Risiko eben besteht und hat von der Maßnahme abgeraten. Und die EU selbst hat auf ihrem internen Markt, den gibt es ja auch, wir haben das oft in der Sendung gehabt, im Bereich Energie zum Beispiel. Und dort auf diesem Markt hat die EU internationale Zertifikate verboten, nachdem sie dort zu einem Preisdumping geführt haben. Und also eigentlich wissen das da alle selber. Die EU-Kommission hat jetzt damit konfrontiert, wohl darauf verwiesen, dass ja Regeln bei den Vereinten Nationen in Entwicklung sind, auf die man sich dann da stützen will. Ja, muss man mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Den Reuters-Beitrag dazu habe ich für die Shownotes einmal verlinkt. Und dann wollte ich noch eine kleine Korrektur machen. Holgi hatte gesagt, Hitzetage, das sind Tage mit mindestens 25 Grad, das ist nicht ganz richtig. Das sind, nach allem, was ich weiß, ist es so, dass man von einem Hitzetag spricht bei 30 Grad oder mehr. Das weiß ich ganz gut, hoffentlich zumindest, weil wir mal im Rahmen von einer Recherche mit Quarks, dem Wissenschaftsformat, also viele Kollegen, schlauere Kollegen als ich, aber auch eben ich, uns mit diesem Thema und anderen Klimawandelfolgen beschäftigt haben. Und wer wissen will, wie viel mehr die Hitzetage denn geworden sind, denn da hat Holger recht, das werden deutlich mehr. Und wer das wissen möchte für seine Region, seine Großstadt oder den eigenen Kreis, der kann dafür ein Tool nutzen, was immer noch online ist, was wir damals im Rahmen der Recherche gebaut haben. Und das habe ich auch mal mitgebracht, den Link dazu.
Super, dankeschön. Mensch, profitieren wir auch noch von deinen anderen Recherchen.
Oder ich mache auch mal Shameless Self-Plugging, je nachdem, wie man sieht.
Immer gerne, Manu, immer gerne. Also vielen Dank dafür.
Danke auch.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns überhaupt erst möglich macht, diese Sendung aufzunehmen. Wir freuen uns jede Woche, eure Namen dafür vorzulesen. Wir freuen uns aber auch über all die, die wir nicht vorlesen, die zum Beispiel direkt auf unser Konto ein bisschen was schicken oder die bei Apple Podcasts ein Abo haben oder die bei Steady sind, aber nicht bei den Ultras und im Fanclub, weil uns wirklich all das hilft und all das zahlt Holgers Miete und Lebensunterhalt. Wenn ihr aber bei den Ultras und beim Fanclub auf Steady seid, dann kommt noch dazu, dass wir eure Namen vorlesen und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Selena Noxzema Lalalala e la cugina dello Skeletto Ballerino.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Friedrich Merz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Flashheart hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Dejan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jess Kogol.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht findet es sehr schade, dass das ZDF die einzige Sendung über Videospiele nicht mehr finanzieren will. Angesichts der seltsamen AfD-Anbiederungen im Öffentlich-Rechtlichen fehlt mir nun ein Argument pro Beiträge mehr. Mach's gut, Game 2.
Hab heute gelesen,
das ist auch wirklich,
dass der MDR den Klimapodcast von Claudia Kempfert auch einstellt.
Ja, ja. Wundert mich jetzt auch nicht, weil es natürlich nicht. Es ist halt der MDR. Sagen wir mal so.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Morster Techi samt Gemahlin sind tiefenentspannt zurück vom Baden in Baden-Baden und wurden dort weder zu heiß gebadet noch mit dem Bade ausgeschüttet, dafür aber hin und heimwärts von der Bahn versetzt.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Wir wünschen der Supernase von Katan für sein neues Lebensjahr.
Lise grüßt die Katane.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. All die Hater, die laut schreien, die kapieren das nie. Der Scheiß hier ist real und keine Klimahysterie.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Mann, die Polkappen schmelzen wie ein Würfel aus Eis. Nicht dein Drink ist zu warm, sondern die Erde ist zu heiß.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagte Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange, Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Der Gouda-Käse ist eine typische Niederlandse Gracht. Der Obergrabenbach ist eine typische Emmentaler Fritte.
Bist du Anti-Antifa, bist du Fahr. Du kannst sagen, was du willst, doch das ist wahr.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Vorschlag für das Fachblatt Postillon. Es kann nur einen geben. Hillary Clinton klagt wegen Urheberrecht des Titels One Big Beautiful Bill.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Juni.
Sally, der Pinguin, grüßt mit Eiskaffee aus der Dachgeschosswohnung.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Ferdinand hat jetzt nichts mehr in der Hand.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, also sagen Sie mal, so habe ich das nicht bestellt.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Ich hickste ohne Pause, eine Heilung wurde dringlich, ich hab's versucht, mich selber abzukitzeln, doch das ging nicht.
Ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit Lachsfisch.
Roland, im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Jasmin Kieselirmek.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Nohls und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Mensch Merz, lass den Zimt.
Janett Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Ja, okay. Könnte auch ein holländischer Nachname sein. Mhm. Robert Manik.
Never mind.
Ich sag es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf den Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät von Black und Decker.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerd Reich. Bloated big beautiful Bill back in the house but benefit butchering and balloon budget brings bicker.
Celine Neubig.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette Och, das war schon für diese Woche, schade.
Summen Sie mit Po oder andersherum Optimismus.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe wünscht heute einfach Happy Pride.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotschburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Konsis Gibidibi.
Daniel Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Was ist Toasted Cheese?
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Um auf US-Angriff vorbereitet zu sein, Irans Ayatollah tritt Pete Hegseth Familienchatgruppe bei.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
verbringen die heißen Tage mit Grillen und Chillen und natürlich sorgen Priscilla und Gwyneth Molesworth wieder für die passenden Drinks. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Christian Wäscheständer.
Luisa Weyers.
Es ist Wochenende. Erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Meto Barawk.
Und Mieto Balasch. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 4. Juli 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.